manches ist teuer bezahlt worden. Aber sind wir zum Ende? Sind wir zum Ziel gelangt? Neue Fragestellungen drängten sich auf. Wichtiger vielleicht noch als die Frage nach der Kirche? War die nach Jesus Christus, also die christologische? Und es begann die sogenannte Entmythologisierungsdebatte. Man wollte Glauben und Verstehen, denn lieben Freunde, ohne Verstehen, ohne dass ich eine Sache bis ins Letzte verstehe, kann ich sie auch nicht weitergeben. Hier hilft nichts Angelerntes, nichts Eingelerntes. Und wir lasen das Neue Testament als die Urkunde des Glaubens und interpretierten es, wie wir sagten, existenzial. Und das hat damals vielen neuen Mut und Lust zur Verkündigung gemacht in unserem Jahrhundert. Aber war dies denn nun das Letzte? Stellte nicht inzwischen der Marxismus seine Fragen, war nicht alles, was sie bisher bedacht hatten, noch viel zu sehr vom Standpunkt des Einzelnen, vom bürgerlichen Denken her geprägt? Stellte ihr nicht die Frage nach dem gesellschaftlichen Bezügen und nach der Weltgeschichte überhaupt, wie das vor ihm schon längst die Bibel getan hatte, etwa in den Stimmen der Propheten oder derer, die im letzten Buch der Schrift, aus dem wir die Epistel vorhin hörten, so leidenschaftlich hungerten und dürsteten nach der Gerechtigkeit. Und hatten wir nicht über alledem auch so ein bisschen vergessen, das allgemein Menschliche, das Humane, die Psychologie also oder das Phänomen der Religion? Ich will nur sagen, Theologie der Wanderer, von Leuten, die immer unterwegs sind. Schon die nächste Generation macht einem klar, wie blind man doch selber war. Und die Füße derer, die einen hinaustragen, stehen schon immer draußen, dicht vor der Tür, wie bei Ananias und Sapphira. Und schmerzliche Abschiede, gerade so wie beim Paulus, hat es auch gegeben. Schritt um Schritt ging es zu neuen Entscheidungen und es war jedes Mal ein Abschied von etwas Vertrautem. Sehen Sie, eine Gemeinde des Jahres 1926 sieht sehr anders aus als eine Gemeinde des Jahres 1976 und eine Gemeinde des Jahres 1096 wird aller Wahrscheinlichkeit nach noch sehr anders aussehen als die heutigen Gemeinden, dass uns Hören und Sehen darüber vergeht. Mühsam und schmerzlich, aber wie, wenn es Ihnen einmal so gehen sollte, wie dem Paulus es ging und wie meiner Generation es ging, dass am Ende ein Hymnus steht. Welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie gar unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Wir werden immer nur stückweise erkennen. Ein Narr, wer meint, er hätte es. Aber wir werden auch über unser Stückwerk immer wieder beglückt schweigen. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Halten Sie sich bitte offen für diese Zukunft und trauen Sie es unserem Herrn zu, dass er uns bei aller Unerforschlichkeit seiner Wege auch mit jedem von uns persönlich zum Schluss kein Trauerlied, sondern ein Loblied auf die Lippen legen wird. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Und noch eins hinzu. Was hatte nun Paulus eigentlich inhaltlich in den Blick bekommen? Bei den Grübeln über sein Problem. Das sagt er sehr deutlich. Und er sagt es in einem unermesslichen Satz. Unmittelbar zuvor. Gott hat alle beschlossen unter den Unglauben, auf dass er sich aller erbarme. Man muss sich klar machen, was das bedeutet. Da quält sich jemand mit der Frage, warum das alles so kommen musste. Dass sein Volk Nein sagte zum Angebot des Lebens, obwohl es doch zuerst dafür bestimmt war. Und derweil griffen ganz andere zu und tranken aus vollen Zügen. Ist Gott sich selbst untreu geworden, inkonsequent, unverständlich? Hat er einen Stellungswechsel bezogen? Ist er abgerückt von alten Verheißungen, steuert er neuen Kurs? Oder etwa ist es eine Weisheit, die keiner auszuloten vermag? Und wie Schuppen fällt es dem einsamen Grübler von den Augen. Er hat alle beschlossen unter dem Unglauben, auf dass er sich aller erbarme. Israels Nein führt zum Ja der Heiden. Einmal, so denkt er, wird das Ja der Heiden auch Israel locken. Bis dahin ist es freilich noch ein langer Weg. Ich las kürzlich von einem jüdischen Studenten in der Bundesrepublik Deutschland, der sich weigerte, in einem christlichen Studentenheim zu wohnen. Angesichts der Vergangenheit, die ja doch wohl wir heiligen Christen angerichtet haben, ein weiter, weiter Weg, wo Paulus sich vielleicht irrt. Darin aber irrt er sich in keinem Fall. Er hat alle beschlossen unter dem Unglauben, auf dass er sich aller Erbarme, mit anderen Worten, Gottes Weisheit wird regiert von seinem Erbarmen. Erbarmen ist sein letztes Wort. Sehen Sie Martin Buber, der so vielen meiner Generation ein Beistand gewesen ist, und in Jerusalem begraben liegt. Der hat gesagt, wenn ich diesen Gott, den Gott des Paulus hier, ins Auge fasse, dann erkenne ich den Gott Jesu in ihm nicht wieder. In dieser Welt des Paulus, nicht die Welt Jesu. Schade. Buber versteht seinen Satz, den Satz des Paulus von dem Erbarmen so, als Ausdruck eines souveränen Willens, der nur noch nach seinen Prinzipien und nicht mehr nach den Menschen fragt. In Wirklichkeit, meine ich, ist Paulus, unserem Herrn und Heiland, hier sehr, sehr nahe. Jesus ist immer schon dabei gewesen, die ganzen drei langen Kapitel mühsamen und schmerzlichen theologischen Nachdenkens hindurch. Und der Paulus konnte gar nicht anders landen, als er gelandet ist, weil eben er immer schon dabei war, auf dass er sich aller erbarme. Ich denke, dies sei die Bewegung Jesu in seiner Gemeinde durch die Völker und durch die Zeiten. Und ich meine, in dieser Bewegung ständen doch wohl auch wir in der Malche, auf dass er sich aller erbarme. Man kann das gewiss nicht obenhin sagen, in einem sehr oberflächlichen Optimismus. Niemand singe in der Kirche, ihm sei Ehre in Ewigkeit, wenn er sich die Ohren verstopft gegen Hilferuf und Kriegsjammer. Und dennoch, der Sinn der Geschichte, in die wir hineingeflochten sind, ist nicht wahrer Unsinn, sondern dies Lob von ihm. Und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Den Gott der gnädigen Treue. So hat das nämlich Heinrich Schütz betont und komponiert. In dieser Betonung von ihm, durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Den Gott der gnädigen Treue. Von daher hat Paulus gelebt und argumentiert, und wir sollten es auch tun. Ich habe mich bei den sehr zahlreichen Predigten meines Lebens oft gefragt, wo steckt denn nun eigentlich der ganz eigentliche Zielpunkt der Skopus? in den einzelnen Texten, die ja immer differenzierter werden, je gründlicher man über ihnen nachdenkt. Und ich denke, dies sei der Generalskorpus, auf das er sich aller erbarme. Wir überdenken die Geschichte, die wir durchlebt haben und finden in ihr wenig Erbarmen, aber es war ja auch die Geschichte, die wir hatten. Inmitten dieser Geschichte treibt Gott die Seine. Und seit Jesus wissen wir, welches die Impulse sind und wohin sie zielt, auf dass er sich aller erbarme. Freunde, wir sollten die Weltgeschichte von diesem Ende her sehen. Und unsere eigene Weltgeschichte, unsere eigene kleine Geschichte unseres eigenen Lebens dabei auch, auf dass er sich aller erbarme. Wenn Paulus gleich danach auf das christliche Leben im Alltag zu sprechen kommt, zum Beispiel auf das Verhalten gegenüber den staatlichen Gewalten, das wohl immer ein brennendes Problem der Christenheit war, dann tut er es, wissen Sie es, dann tut er es unter Berufung auf die Barmherzigkeit Gottes. So ermahne ich euch nun, durch die Barmherzigkeit Gottes steht als Überschrift und heimlicher Skopus über dem, was täglich zu leben ist. Wir räumen uns Einfluchten in diese Perspektiven, in die Horizonte dieses Erbarmers von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge, wer es tut, der wird frei zur Anbetung, auch dort, wo andere stöhnen und fluchen. Und er wird frei, das zu werden, was im innersten Herzen des Vaters als dessen Motor lebt. Er wird barmherzig sein und die Welt von heute und morgen wird nicht so sehr brauchen als barmherzige Menschen. Amen.
Heiliger Herr, der du uns in die Schar deiner wandernden Jünger berufen hast und uns dir nachfolgen lässt. Wir bitten dich, lass uns immer wieder deine Tritte tun, deine Wege gehen, uns von dir in das Neue führen lassen und immer wieder erkennen, dass du vom Vater kommst und zum Vater gehst. Wir danken dir, dass wir in dieser großen Gemeinschaft deiner Kirche stehen. Wir danken dir, dass du uns zusammengefügt hast als Gemeinde dieser Kirchen. Und wir danken dir, dass du uns auch in diesem Hause immer wieder den Ort der Versammlung gewährst. Lass uns im Aufbruch zu dir leben. Und auch jetzt durch diese Schwesternversammlung wachsen im Glauben und in der Liebe und in der Erkenntnis und immer bereiter werden für dich. Du hast uns dadurch dazu gestärkt durch dein Wort. Stärk uns jetzt auch dazu durch dein Sakrament, auf das wir uns freuen, weil du zu uns kommst. Und weil du uns untereinander neu an dich und aneinander bindest. Und segne die Welt durch uns hindurch. Und lass dein Heil kommen zu allen Völkern und vor allem zu Israel, deinem Volk. Lass uns alle heimkehren zu dir und in deiner Gnade leben. Und nun segne bitte auch diese Schwesternversammlung. Komm, Heiliger Geist, erfülle und durchdringe alle Beratungen und lass uns dich morgen aus fröhlichem Herzen loben. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
Thank you.
deinen eingeborenen Sohn in unser Fleisch gesandt hast. Wir danken dir für die Erlösung, die du uns bereitet hast. Durch das heilige Opfer des Leibes und Blutes unseres Herrn Jesus Christus am Stamme des Kreuzes. Wir preisen seine sieghafte Auferstehung von den Toten und getrösten uns deiner Auffahrt in dein himmlisches Heiligtum, wo er, unser hoher Priester, uns immerdar vor dir vertritt. In seinem Namen bitten wir dich, Herr. Sende herab in unsere Herzen deinen Heiligen Geist. Heilige und erneuere uns nach Leib und Seele und gib uns in diesem heiligen Mahle deines Sohnes wahren Leib und Blut im rechten Glauben mit Danksagung zu empfangen. Bringe zusammen deine Auserwählten von den Enden der Erde zu deinem Reich und lass uns die Wiederkunft deines Sohnes mit getroster Zuversicht erwarten. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten war, nahm er das Brot, dankte, zerbrach es und gab es seinen Jüngern und sprach: Nehmet, esset, das ist mein Leib, der für euch zerbrochen wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Das gleiche nahm er auf den Kelch nach dem Abendmahl, dankte, gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünde. Solches tut, so oft ihr trinket, zu meinem Gedächtnis. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Tagesverschwesternversammlung mit der
dazu beten wir. Nicht über uns, Herr, wollen wir mit dir reden, sondern über die, die von Menschen wieder enttäuscht wurden, die niemanden finden, dem sie ihr Herz ausschütten können. Willst du nicht Vater sein für sie alle? Deinen Sohn Jesus Christus halten wir dir vor, den Bruder und Freund aller Elenden. Um seinetwillen erbarme dich über alle Menschen und schaffe ihnen Recht und Beistand. Und wo du einen von uns dabei zum Helfer brauchen willst, da zeige es dir. Ich möchte die Betrachtung des Morgens unter das Lösungswort des gestrigen Tages stellen, mit dem wir unsere Versammlung begonnen haben. Ja, du bist meine Stärke und Kraft und meine Zuflucht in der Not. Und dazu ein Wort von Paulus aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 4. Wir haben alle Zeiten Trübsal, aber wir ängsten uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir haben uns in diesen Tagen Gedanken auch über den Kreis der Jünger gemacht, als wir in den Bibelarbeiten der Schwesterhauszeit die Gedanken der Gemeinschaft noch einmal zum Gegenstand der Betrachtung haben. Von den Jüngern lässt sich zum Beispiel auch dieses sagen, dass sie eines Tages im Schiff waren und über den See fuhren, das Galiläische Meer, wie man es nennt, in einen Seesturm gerieten und sie schrien vor Angst. Oder könnte man natürlich sagen, nun ja, wir haben den Heiligen Geist noch nicht bekommen. Das war ja noch vor Pfingsten. Wenn das nach Pfingsten gewesen wäre, dann würden sie bestimmt nicht vor Angst geschrien haben. Dann hätten sie ja den festen Glauben und den Mut und alles das, was eben einen vorbildlichen, heroischen Christen ausmacht. Dann liest man beim Apostel Paulus solche Sätze. Da sagt er, wir haben solchen Schatz des Evangeliums, die ganze Herrlichkeit des Glaubens in irdenen Gefäßen. Und dann schließen sich diese Worte an. Auf dass die überschwängliche Kraft sei von Gott, nicht von uns. Wir haben alle tausend Trübsal, aber wir ängsten uns nicht. Und es ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir tragen, werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um und tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, auf dass auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Das ist offensichtlich die Wirklichkeit des Gekreuzigten auf Erden, in die wir mit hineingenommen sind. Und dann finden wir uns anders wieder, denn als Glaubenshelden. Wir finden uns als Schatzträger da, die aus sehr irrenden Stoff sind. Uns ist bange. Wer von uns könnte das nicht sagen? Ich denke etwa jetzt an unsere Schwester Esther Maria, die diese große Aufgabe da übernimmt. Nur nicht bange ist. Ich denke an die Frage, wie wir in Zukunft die Heilige Dresden besetzen sollen. Uns ist bange. Man könnte sagen, wie sollen wir die Katechetenstelle und die Katechetendozentenstelle in Freienwalde besetzen. Uns ist bange.
die Arbeit im Pflegeheim, die ja immer bleibt und immer wieder neue Schwierigkeiten zeigt und all die angeschlagenen Kräfte, die damit helfen. Die Christenlehrersituation, Kinder, die von der Schule belegt sind, die Elternhäuser, die sich zurückhalten, so vieles, was da zu zerrinnen scheint, uns ist bang. Ist uns nicht bang? Wenn wir Gemeinden sehen, in denen das Leben offensichtlich stirbt, und wir stecken da mittendrin und wissen nicht, ob das Leben aus uns hereinbringt, aus uns heraus in die Gemeinde hineinbringt, oder ob das Sterben dieser Gemeinde etwa auch in uns einbringt und uns mit in ein Sterben zieht, das nicht der Sterben ist. Das sind menschliche Probleme. Uns ist bange vor dem Anfang der Arbeit. Uns ist bange vor dem Anfang des Ruhestands. Uns ist bange vor dem Alter. Oder wenn sich da eine Krankheit zeigt, von der wir nicht wissen oder auch gar nicht wissen wollen, was es eigentlich ist. Man kann so vieles unterbringen. Wir finden uns alle wieder. Wir reden jetzt nicht von den äußeren Dingen, von politischen Konstellationen, die wir ja auch mit eingespannt sind. Könnte vielleicht auch von der finanziellen Lage der Malte reden. Zurzeit werden wir nachher einiges hören. Und es ist bange. Vielleicht sind wir schon wieder in der Situation, von der wir eben gesungen haben, diesen wundervollen Paul Gerhardt-Lied, rein finanziell. Da hieß es im Vers 2, nackend lag ich auf dem Boden, da ich kam, da ich nahm meinen ersten Boden, nackend werde ich auch hinziehen. Ist das vielleicht auch unsere finanzielle Situation in der Malte? Und es ist bange. Und dann steht da, aber wir verzagen nicht. Und wir verzagen nicht, weil wir so klug sind und weil wir schon immer doch noch so einen Dreh kriegen oder weil wir einen tüchtigen Schatzmeister haben oder weil wir uns eben dann verlassen können, dass es so und so weiterläuft. Nein, wir verzagen darum nicht, weil jede einzelne von uns und das ganze Werk hineingenommen ist in das große Werk Jesu Christi. Er ist unsere Stärke und unser Heil. Das war auch das Wort für den gestrigen Tag. Er allein. Und wo wir das Sterben Christi an unserem Leibe mittragen, da dürfen wir sowieso getrost sein, dass wir auch sein Leben empfangen werden. Und wo wir mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben, die vielleicht nicht unbedingt zum Sterben Christi dazugehören, Personalfragen und dürfen wir auch damit rechnen, dass er sein Ja hält. Gott hält sein Wort mit Freude. Die Hauptsache ist, dass wir nicht versuchen, eben selbst alles machen zu wollen. Die Hauptsache ist, dass wir uns auf ihn neu weisen lassen. Krisenzeiten, Notzeiten sind immer Zeiten des Segens. Und wenn wir hart angefochten sind und wenn wir wirklich das Sterben Jesu in unserem Leibe tragen, man kann auch in einer Verantwortung wirklich das Sterben Jesu hineingeben. Dann noch Antworten für alle Gemeinden, die man übernimmt. Ich versuche, ich würde sagen, nennen wir jetzt im Rasenburg. Oder Verantwortung für ein Haus. Oder Verantwortung für eine Gruppe von Kindern. Kindern und für einen einzelnen Menschen, den man pflegt, der jetzt plötzlich ganz und gar bloß noch auf uns, die das nehmen, ja, der Christus vergegenwärtigt. Dass wir in diesen Situationen lernen, wirklich Jesus und Jesus allein zu sehen. Es ist seine Sache, wie es uns geht. Es ist seine Sache, wie sein Werk vorankommt. Und wenn wir in diesen Tagen neu bekräftigen, auch durch unsere Betrachtung dieser Schwesterordnung, dass Jesus der Herr dieses Werkes ist und auch der Herr ihres Auftrages, ganz egal, wo sie ihn wahrnehmen, in der Katechese, in Mecklenburg oder in der Krankenpflege in Brandenburg oder in der Heimarbeit in Sachsen oder wie man es nennen will, oder in der Gemeindearbeit in Thüringen. Es ist immer dieses eine Werk Jesu, das noch in seine Person hineingebunden ist und von ihm getragen wird. Vielleicht kann man sagen, Paulus hat noch viel aussichtslosere Situationen erlebt als wir. Man lese einmal ein paar Seiten weiter, was er 2. Korinther 11 schreibt über seine Leiden als Apostel. Und er kann es sagen, und wir nehmen es ihm ab, wir vertragen. Auch wenn wir Angst haben. Wir brauchen uns nicht wirklich zu christlichen Helden gestalten, hoch zu stilisieren. Und das war das Befreiende auch in diesen Tagen der Schwesterbrustzeit beim gemeinsamen morgigen Austausch, dass das auch einmal so zur Sprache kam für uns. Wir brauchen keine Pose einzunehmen. Wir können unsere Angst ruhig einmal zugeben. Die Hauptsache ist nur, wir bleiben bei dieser Angst, die stinkt. Und wir lassen uns hintreiben zu ihm. Dieses große Aber, das sollte uns nicht verlassen. Wir haben Angst, aber. Und dieses Aber, dieses mutige, tapfere, fröhliche Aber können wir sagen, weil wir einen Herrn haben, in dem das Werk ruht, in dem wir ruhen, ja, in dem die Welt ruht. Wir haben es gestern im Predigttext der Predigt gehört, von ihm und durch ihn und zu ihm hin sind alle Dinge. Das ist eigentlich schon eine ganz große Geschichte, in der wir immer nur eine kleine Geschichte sind. Keine Nebengeschichte, die nicht so wichtig wäre. Nein, jeder von uns, jedes einzelne Schicksal, ein wichtiger Punkt dieser Hauptgeschichte. Und jede einzelne Träne, die geweint wird, oder jede einzelne sorgenvolle Stunde oder schwache Stunde, ein wichtiger Punkt in dieser Geschichte des Christus, der wirklich unsere Menschheit angenommen hat und sie nun hineinträgt in die Vollendung. Darum alles, was wir heute beraten, alles, was wir heute hören und was wir beschließen und was wir bedenken, das soll unter diesem großen, darf ich mal sagen, frohen Aber stehen. Wenn es uns schwerfällt, aber du Herr, du wirst es vollenden. Und darauf wollen wir fröhlich vertrauen. Amen.
Thank you. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Predigttext für den heutigen Tag steht im 5. Kapitel des Jakobusbriefes, Vers 13 bis 20. Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen? Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn? Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan, wird ihm vergeben werden. Bekennet einer dem anderen seine Sünden und betet füreinander, dass ihr geheilt werdet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein schwacher Mensch, wie wir. Und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte, und es regnete nicht auf Erden, 3 Jahre und 6 Monate. Und er betete abermals, und der Himmel gab Regen, und die Erde brachte ihre Frucht. Liebe Brüder, wenn jemand unter euch irren würde von der Wahrheit, und jemand bekehrte ihn, so wisset, dass wer den Sünder bekehrt hat von dem Irrtum seines Weges, der wird dessen Seele vom Tode erretten und bedecken eine Menge von Sünden. Du aber, o Herr, erbarme dich unser.
Gott sei ewig dank.
Liebe Brüder und Schwestern, wir haben uns ja in den letzten Jahrzehnten angewöhnt, den Jakobusbrief wieder sehr viel ernster zu nehmen, als er in zurückliegenden Epochen unserer evangelischen Kirchengeschichte genommen worden ist. So ganz freilich werden wir den Eindruck immer nicht los, als handelt es sich im Jakobusbrief doch um so eine Art Abhandlung über bestimmte Gesetzesvorschriften. Und solch eine Meinung, die kann sich festsetzen. Und unter Umständen kann man dann plötzlich ein erstaunliches Neues erleben. Ich schäme mich fast, es zu sagen, oder besser gesagt, ich schäme mich nicht, es zu sagen. Aber wissen Sie, da ist man nun 20 Jahre lang Pastor, 25 Jahre lang Theologe, und dann entdeckt man erstmal, entdecke ich erstmal gestern, dass hier 3 Fragezeichen stehen in diesem Schriftabschnitt. Und diese 3 Fragezeichen machen auf einmal den Brief zu etwas völlig anderem, als was wir ihn bisher gesehen haben. Nicht eine lehrhafte Abhandlung unpersönlicher Art an irgendeinen unbestimmten Empfängerkreis gerichtet, sicherlich unser Judenchristen. Nein, dieser Brief ist eine Anrede. Sie werden gewiss nach dieser Predigt flugs einmal in Ihren anderen Bibelübersetzungen nachgucken. Ich habe das vor lauter Begeisterung nicht getan, ob das da auch steht, ob da diese 3 Fragezeichen stehen. in ihrer Zürcher Bibel oder Bruns Bibel oder Jerusalem Bibel, Menge heißt bestimmt, zuverlässiger Schulmeister gewesen. Wissen Sie, wo die Fragezeichen stehen? Leidet jemand unter euch? Fragezeichen. Wer soll beten? Ist jemand unter euch in Hochstimmung? Fragezeichen. Wer soll zahlen müssen? Ist jemand unter euch schwach? Wer soll die Ältesten rufen? Eine direkte Anrede an die Gemeinde. Keine Gebrauchsanweisung für das, was man macht. Das war die Frage, wie steht es denn unter euch? Gibt es unter euch Ältesten? Gibt es unter euch Schwache? Gibt es unter euch ganz Frohgemute? Man muss dieses Wort fast mit Hochgemut übersetzen. Durch diese Fragezeichen kommt solch ein seelsorgerlicher Ton. Nicht nur in diesem Abschnitt, sondern in den ganzen Brief. Hier spricht ein Hirte zu seiner Gemeinde. Oder man kann besser sagen, hier spricht der große, gute Hirte durch diesen Hirten, der sich in dem Namen Jakobus verbirgt zur Gemeinde. Es wird ganz deutlich, wie dieser Jakobus Gehilfe zur Freude sein will. Jemand unter euch leiden? Ist jemand unter euch krank? Und er will darin Gehilfe zur Freude sein, dass er dir und den Empfängern dieses Briefes sagt, bleib doch nicht allein, weder in deinem Leib, noch in deiner Schwachheit oder Krankheit. Bleib doch nicht allein, auch nicht in deiner Freude. Nimm sie immer mit hinein. Gott, den Herrn Jesus, die Brüder. Nimm sie mit hinein in dein Leiden. Nimm sie mit hinein in deine Freude. Bleib doch nicht allein. Eigentlich, wir werden das, hoffentlich gelingt es mir, das zum Klingen zu bringen. Das ist eine so gütige, hilfreiche Ermahnung, ein Zuspruch in diesen Versen, dass einem das Herz aufgehen kann. Und da sind so Feinheiten drin. Ist jemand unter euch im Leiden? Da steht das Wort, das heißt so viel wie, also nicht Verfolgungsleid oder Krankheitsleid, sondern Schlechtes ertragen müssen. Dazu gehört ja vielerlei. Dazu gehört Ärger, Verstimmung, dazu gehört Enttäuschung an sich selbst oder an anderen. Dazu gehört unter Umständen dies, dass man Verlust erlitten hat. Wie vieles kann unter dem Wort zusammengefasst sein, dass das Griechische ausdrückt, schlechtes Leiden. Dazu kann ein Zerwürfnis mit einem Menschen gehören. Dazu kann der Ärger über Grenzen gehören, die uns umschließen. Alles. Über Verhältnisse, die uns umgeben. Und was sagt der Seelsorger Jakobus? Er sagt wörtlich, leidest du? Dann bete dich an Gott heran. So steht es eigentlich im Text. Äh, versuche mal im Gespräch mit Gott zu erfassen und zu lernen, was diese Situation eigentlich für dich bedeuten soll. Das ist nicht nur ein Gebet darum, dass Gott das Leiden so schnell wie möglich wieder wegnehmen soll. Ich glaube nicht, dass das gemeint ist. Das wäre auch wirklich ganz unseelsorgerlich. Sondern, dass wir lernen, wie es Gott meint. So wie es der Psalm sagt, wirf, man muss das mal vorstellen, wirf dein Anliegen auf den Herrn. So dass wir etwas zu Gott hinbringen und er noch von sich etwas zurücktragen kann. Die Führung und die Einweisung in seinen Willen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir lernen, dort wo wir leiden, wie immer wir leiden, dass wir unsere Standpunkte einander annähern. Dass ich meinen Standpunkt dem Gottes annähre. Und wunderbarerweise wird Gott auch seinen Standpunkt dem meinen annähren. Er lässt sich ja erbitten. Und dieses sich an Gott heranbeten, das ist ein solcher Ausdruck für Gespräch, für vertrauendes Gespräch zwischen Gott und Mensch, dass von daher schon sofort Hoffnung da ist. Es kann sein, dass Gott mich in meinem Leiden viel lernen lässt. Dinge, die ich vorher gar nicht gesehen habe. Dimensionen, die sich mir gar nicht erschlossen hatten. Und plötzlich, gerade unter dem Leiden des Bösen, des Üblen, erfasse ich das, was der Weg Jesu war. Ich war auch hier, wenn ich mit meinem Leiden allein bleibe, wenn ich das in mich hineinfresse, oder wenn ich, was ja dasselbe ist, faktisch dasselbe ist, es verdränge, bleibe ich ohne Hilfe. Und wenn ich mich an Gott heranbete, wie tastend, wie schüchtern, wie unbeholfen auch immer, wird mein Herz in ihm und seiner Führung zum Frieden kommen. Und auch das Zweite ist so seelsorgerlich. Ist jemand unter euch in guter Stimmung? Der soll Psalmen singen. Die Psalmen sind ja wirklich ein Schatz von Lobgesang. Das sind die Lobgesänge, über denen Gott thront. Die Lobgesänge Israels, wie es im Psalm 22 heißt. Und wenn ich eine Hochstimmung habe, aus Freude oder weil ich etwas entdeckt habe oder weil ich mich wohlfühle oder weil ich so froh bin in meinem Glauben. Bete Psalmen. Bring Gott da sein eigenes Lob. Das Wort, das Lob, das er selber gewirkt hat. Rühme Gott mit seinem Wort. Mache dich eins mit denen, die seit Generationen, seit Jahrtausenden ihn, den großen, treuen, heiligen Gott, rühmen. Füge dich ein in dieses Meer von Lobpreis, das Gott entgegenstand. Die Psalmen machen uns, oder man könnte natürlich genauso sagen, auch unsere Gesangbuchlieder etwa. Die haben ja auch fast so etwas für uns gewonnen wie die Psalmen, auch wenn wir sie nicht dem Worte Gottes gleichsetzen. Aber indem wir solche Lieder singen und solche Lieder beten, sind wir plötzlich auch nicht mehr allein. Hineingestellt wie eine große Schar von Menschen, die alle das gleiche Herrliche von Gott erfahren haben und ihm dafür die Herzen öffnen. Indem ich Psalmen singe, bleibe ich auch in meiner Freude nicht mehr allein, dass Gottes Volk ist für mich. Aber, indem ich Psalmen singe, werde ich auch noch etwas anderes entdecken. Dass es ja nicht nur Lob- und Jubelpsalmen gibt, sondern auch Klagepsalmen und Bußpsalmen. Und ich werde mitten in der Hochstimmung, in der ich mich befinde, mich vom Worte Gottes erinnern lassen, dass es ja auch noch anderes, nicht nur auf Erden, sondern auch in meinem Leben gibt, als Hochstimmung. Dass es vielleicht morgen in meinem Leben Klage geben kann. Und was dann? Die Psalmen werden mich daran erinnern, wie auch die Klage zu Gott gebracht werden kann. Nicht nur das Jubel, Lob. Es gibt ja Psalmen, die ordnet man in die Kategorie der gewendeten Klage ein. Das ist so ein exegetischer Grundsatz. Dass man plötzlich merkt, im Jubel wie auch Klage gewendet werden kann. Und dann noch eins, das finde ich so wichtig, und das steckt eben doch in dem Gefälle dieses Briefes ganz stark drin. Wenn ich froh bin und jubeln kann, dann soll ich doch nicht vergessen, und dann vergisst du auch nicht, dass es Menschen gibt, die jetzt nicht jubeln. Das lehre mich die Psalmen. Vielleicht gibt es in meiner nächsten Nähe Menschen, die sitzen im Loch, die kommen da nicht raus aus einer grausigen Grube, aus der Grube ihrer Angst oder aus der Grube ihrer Schuld oder aus der Grube auch ihres menschlichen So-Seins, dass sie nicht abschütteln können. Wenn einer froh ist und Psalmen singt, wird er an das Ganze erinnern. Wird sein Blick von sich wieder weggekehrt auf Gott und von Gott wieder hin zu allen. Und er gewinnt ein weites, brüderliches Herz, die Leidenden mitzusehen und mitzutragen und die Fröhlichen auch. Ist jemand unter euch krank? Schwach? Und dann kommt etwas, das haben wir in der Kirche ganz neu gelernt und das haben wir auch hier in der Malche getan und mit Freude getan und mit Staunen den Segen gesehen, der daraus folgt. Wer krank ist, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihm beten und ihn salben. Eine Hilfe. Musst du denn krank sein? Musst du denn leiden? Musst du denn mit Dingen nicht fertig werden? Ist das wirklich Gottes Wille? Wozu gibt es denn um dich herum die Gemeinde des Herrn, die Gemeinde der Heiligen? Wozu gibt es denn um dich herum Vollmacht? Bist du krank? Tu es doch, ruf doch die Ältesten, dass sie über dir beten. Konkret gesagt, die Ältesten, das sind hier der Hausvorstand, die Ältesten. Und wie oft haben wir das erlebt in den letzten Jahren, dass wirklich Schwestern oder auch Seminaristinnen oder auch Mitarbeiter kamen und baten darum, dass ihnen die Hände aufgelegt werden. Und jetzt kann ich einfach aus dem sagen, was wir erleben, wie viel Grund haben wir, staunend das Unbegreifbare zu rühmen, dass der Herr Gebet erhört. Dass er die Hände auflegt, dass er geboten hat. Denken wir auch einmal an den Schluss des Markus-Evangeliums, wo er sagt, die Zeichen, die denen nachfolgen werden, die da glauben, sind die, und anderen auf Kranke werden sie die Hände auflegen und es wird besser mit ihnen werden. Dies, was Jesus selbst geboten hat und was wir im Glauben vollziehen,
Er bestätigt es tatsächlich. Das heißt ganz gewiss nicht, dass wir nun künftig hin auf einen Arzt verzichten. Das heißt es sicherlich nicht. Wir wissen genau, dass der Herr auch Dinge nicht wegnimmt. Und haben damit auch nicht den allergeringsten Anlass, etwa an der Macht oder Liebe Gottes zu zweifeln. Er weiß auch, wenn er etwas nicht wegnimmt, warum das so sein soll und wozu das so gut ist. Aber, dass wir nicht aufhören, dieses zu rühmen, wie der Herr das bestätigt, was er sagt. Auch unter uns. Auch hier in dieser Zeit, hier unter uns in dieser Gemeinschaft. Das sollte uns jetzt zu einem Lobpreis führen, der dem Herrn gebührt. Es ist natürlich immer erstmal so ein etwas beklemmendes Gefühl. Soll man das wirklich machen? Mache ich mich damit nicht wichtig? Will ich damit nicht eine fromme Rolle spielen, wenn ich da nun die Ältesten bitte, wer immer sie sind? Und dabei ist das, wenn man so will, die nüchternste Sache der Welt, dass der Betreffende da steht oder da sitzt und seine Krankheit nennt und dann sagt, ich möchte, dass sie vor den Herrn gebracht wird, ich möchte, dass sie über mir beten, die nüchternste Sache der Welt. Und dann lesen wir ein Schriftwort, vielleicht, so hat es Luther geraten, sollten wir auch das Glaubensbekenntnis noch beten, damit deutlich wird, dass der Glaube dabei ist, der nicht nur eine vage Erwartung. Und dann kommt das Auflegen der Hände mit einem Segenswort, das im Glauben den Sieg Jesu ergreift. Da ist nicht menschliche Fähigkeit dabei. Da wird einfach das getan, dass er jetzt so wie er es gesagt und gewollt hat, in uns, durch uns hindurch wirken kann. Durch den Leib der Gemeinde hindurch. Es ist vielleicht nicht unwichtig, dass hier nicht davon steht, wenn du krank bist, dann rufe den Krankenheiler aus der Gemeinde. Und dass da steht, rufe die Ältesten. Dass sozusagen in ihnen die ganze Gemeinde gegenwärtig ist. Und jetzt dir die Hände aufgelegt werden, zum Zeichen, dass der Herr seine Hand auf dich gelegt hat, dass du das neu ergreifst und neu erkennst und neu festhältst. Und es geschieht. Und ich sage es ganz frei und ohne jeden Arg, es geschieht nicht immer. Aber in den meisten Fällen hat der Herr geantwortet. Und wenn er nicht geantwortet hat, dann wäre das also ein Grund, sich an ihn heranzubeten. Das einmal zu erfassen, Herr, warum lässt es mir? Denn die Macht hast du doch. Hast sie damals gehabt und hast sie heute auch. Eng mit der Kranken, mit dem kranken Gebet, mit der kranken Heilung, wie wir es nicht mal so nennen, hängt nun hier bei Jakobus, und das entspricht ja genau dem Evangelientext aus dem Matthäus-Evangelium, das wir eben gehört haben, eng damit zusammenhängt die Frage nach der Sündenvergebung. Denn Krankheit und Sünde haben oftmals eine erstaunliche Beziehung zueinander. Nicht immer. Und das wäre ganz sicherlich falsch, wenn wir sagen wollen, du hast jetzt Herzbeklemmungen oder hast Kreislaufstörungen und du bist bestimmt ein großer Sünder. Wenn wir das so plump und einfach machen wollten, das könnte sehr an der Realität vorbeigehen. Auch wenn etwas Wahres daran ist. Es gäbe kaum Krankheit, keine Krankheit, wenn es nicht Sünde gäbe. Und Jesus hat ja diesen engen Zusammenhang deutlich gemacht in dieser Perikope von der Heilung des Nichtbrüchigen.
Krankenheilung bedeutet Sündenvergebung. Wegnehmen der Sünde heißt Freiwerden des Menschen. Nun kann man natürlich fragen, ist das denn noch nötig unter uns? Und ist Sündenvergeben nicht etwas Katholisches? Nun denn, dann ist der Jakobusbrief katholisch. Eigentlich ist das gar keine Frage mehr für uns. Wir wissen ganz genau, dass das biblisch ist. Wir wissen auch ganz genau, was für eine befreiende Wirkung das Aussprechen von Sünde hat. Wie durch das Aussprechen von Sünde wirklich Heilung kommt. Nicht wahr? Es steht hier eigentlich, bekennt eure Sünde, damit ihr gesund werdet. Da steht aber eigentlich im griechischen Text das Wort, dass ihr heil werdet, geheilt werdet. Nicht? Es geht doch wirklich darum, dass wir von innen her wieder gesund werden. Und das ist offensichtlich gang und gäbe in einer echten Gemeinde, dass man voreinander auch Sünde bekennt. Wir wissen genau, es gibt Sünde, die man vor einem Einzelnen besser ausspricht, und es gibt Sünden, die spricht man vor der Gemeinschaft aus, die man mit dieser Sünde, mit dieser Schuld gekränkt, geschädigt, gestört hat. Beides hat seinen Ort und beides hat seinen Platz. Und beides ist, wenn es geschieht, immer der Anlass einer großen Freude und eines großen Gemeinschaftsgewinns. Wo Schuld ausgesprochen wird, wächst Gemeinschaft. Und wo Gemeinschaft wächst, da wächst Geborgenheit. Und wo Geborgenheit wächst, da wächst Freude. Und wo Freude ist, da ist Gesundheit. Es kommt so wie eins aus dem anderen. Und wir wollen das ruhig noch einmal zur Kenntnis nehmen. Wir können das fast in jedem biblischen Buch zur Kenntnis nehmen, auch im Jakobusbrief. Hier sind offensichtlich die Brüder der Gemeinde angeredet, die einander ihre Sünden bekennen sollen. Offensichtlich haben sie welche. Wenn jemand unter euch irren würde von der Wahrheit, und jemand bekehrte ihn, so wisse, dass wer den Sünder bekehrt, also auch der von der Wahrheit Irrende, wird hier als Sünder betrachtet. Von dem Irrtum seines Weges, der wird dessen Seele vom Tode erretten. Wir haben füreinander sehr wachsam zu sein. Und wir haben einander wirklich Sünde abzunehmen. Und was ist das für ein Geschenk, dass der Herr darum eine Gemeinschaft schenkt, in der das geschehen darf. Brüder und Schwestern, die, weil sie dich lieb haben, auch wollen, dass du frei und froh bist. Und dass der Herr das Geschenk der Sündenvergebung nicht gegeben hat in die Gemeinde, damit einer über den anderen triumphiere und sich erhebe über ihnen. Nein, dass wir einander die Füße waschen lassen. Dass das Wunder, dass in einer Gemeinde, die offensichtlich doch aus Sündern immer wieder besteht, Heilige, das ist ein Widerspruch, ein fast unerträglicher Widerspruch, ich gebe es ja zu. Man kann es eigentlich nicht aussprechen wollen, aus heiligen Sündern oder Sündern, die doch Heilige sind. Dass in solcher Gemeinde Großes geschehen darf. Handauflegung, tröstendes, ermahnendes, seelsorgerliches Gespräch oder Gebet. Elia war ein schwacher Mensch wie wir, sagt Johannes. Ein schwacher Mensch, ja. Auch Elia war nicht immer nur der imposante Heilige und Baals Pfaffentöter. Er war auch der zerbrochene, gehetzte, einsame, resignierte Mensch, der einpackte. Er war ein schwacher Mensch wie wir. Und er betete und setzte sich mit Gott
in Verbindung und das Gebet wurde erhört. Die Zeichen von Gott hier geschaffen, obwohl er ein schwacher Mensch ist. Und er erlebt dann das, was hier so staunend am Schluss des Evangeliums des Sonntags vermerkt wird und die Leute, das Volk, die das sehen, wie Jesus den Gichtbrüchigen heilt, stehen dabei und fürchten Gott und preisen ihn, dass er solche Macht den Menschen gegeben hat. Schwachen Menschen wie wir. Und wenn wir das hier in der Waldschule und Sie irgendwo anders genauso erlebt haben, dass man da im Glauben, sicherlich im zitternden Vertrauen, einem Kranken die Hände auflegt und der sagt dann nach einigen Wochen, ich muss Gott danken, so und so geht es. Dass man auch sagt, wie kann das durch uns schwache Menschen geschehen? Wie wirkt der Herr das durch uns? Ja, wirkt. Das Wunder der Gemeinde, die der Leib Christi ist, dass das Werk Jesu weitergeht. Und dieses Wunder ist unabhängig von der Wirtschaftslage, von der Finanzlage, von der politischen Lage und weiß was nicht noch von welchen Lagen. Dieses Wunder ist in der Gemeinde drin, weil der Herr mitten unter ihr ist. Und darum kann immer wieder der Durchbruch zur Freude geschehen, auch wo wir vielleicht erst einmal blockiert sind durch Leiden, Schwachheit und Krankheit. Und so lass dich ruhig fragen von Jakobus, leidest du Übles? Bete dich heran an Gott. Bist du in Hochstimmung? Bette dich ein in das umfassende Loblied der Psalmen. Bist du schwach? Bist du krank? Lass über dir beten. Und lass unter dir oder in dir vielleicht ruhig die Erkenntnis der Sünde Raum gewinnen und sprich das aus. Und du wirst sehen, wie die Freude über dich kommt. Die Freude, die der Jakobusbrief erkennt. Er beginnt ja mit dem Wort. Vergisst man auch, wenn man die Strohne Epistel so betrachtet. Wer von uns hat sich denn daran erinnert, dass die Strohne Epistel mit dem Wort beginnt, Freude zuvor? Und im Grunde mit diesem Ruf schließt, naja, nicht direkt mit der Sache, schließt der Brief. Freude nicht nur zuvor, nein, Freude immer. Für dein ganzes Leben, für deinen ganzen Weg, weil du im Herrn bist. Amen.
deine Macht, heiliger Gott, die du uns in Jesus, deinem Sohn, offenbar gemacht hast und die du durch ihn und in ihm auch Menschen gegeben hast, uns, deiner Gemeinde. Herr, um dieser Macht willen, lass unsere Herzen fest und unlösbar an dir hangen. Um dieser Macht willen, die du uns in Jesus, deinem geliebten Sohn, gegeben hast, erfülle uns mit seinem Heiligen Geist immer wieder neu, dass allein deine Werke gewirkt werden und allein dein Wille durch uns geschehe. Segne und erneuere und heilige immer wieder neu deine ganze Kirche auf Erden, dass sie ein Zeichen deiner Freude in dieser Welt sei. Und dass auch durch uns, wo immer wir gehen und stehen und arbeiten, dass auch durch uns deine Freude und deine Kraft auf Menschen ausgeht. Herr, weil wir heute wieder an unsere leidenden Brüder und Schwestern in Namibia erinnert worden sind und weil wir uns für sie im Gebet eins gemacht haben, so wollen wir dir mit ihnen all die auf Erden bringen, die Böses erleiden. Die Völker im Krieg, die Menschen unter Terror, unter Ausbeutung und Diskriminierung, die Beladenen und Belasteten und Abgehetzten, wir wollen sie dir alle bringen, dass sie in dir zur Ruhe kommen und dass dein Wille für sie ergreifbar werde. Und du bist es, der mit dem Haupt seines Mundes alle falsche Macht und Gewalt zunichte machen kann. Herr, wir bringen dir die Menschen, die ohne Hoffnung sind. Und du bist doch die Hoffnung der Welt und du bist der Friede. Lass sie dich ergreifen. Sprich du hinein in die Ferne oder in die Tiefe ihres Leides. Wir bringen dir all die Fröhlichen und Starken, die Unangefochtenen, die Hochgestimmten, dass sie in dir bleiben und dass sie nie vergessen, Herr, wie andere nicht so sind wie sie. Und wenn du uns so viel Freude machst und uns so reich und glücklich auch in dieser Woche gemacht hast, Herr, dann lass uns den Blick bewahren für die, die auf deine Hilfe warten, dass unser Herz sich ihnen eins mache. So bringen wir dir alle unsere Kranken und Leidenden, auch unsere Krankenschwestern, wir wollen sie nennen, Elisabeth Ferklas und Eva Gasse und Lotte Schilling und Irene Grabo und Käthe Krause und Marie Enkelmann und alle, die wir lieb haben, von deren Krankheit und Leiden wir wissen. Wir preisen dich, dass du ein Helfer bist und der Gott des Friedens. Und wir danken dir, dass wir jetzt auch in diese Woche gehen dürfen, von deinem Angesicht geleitet. Segnest, heilst, trägst uns alle. Unser Vater im Himmel, der Heilige, der Thank you. segne dich und behüte dich, der heilige und allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir bitten dich, gib deiner Gemeinde deinen Geist und göttliche Weisheit, dass dein Wort unter uns laufe und wachse und mit aller Freudigkeit gepredigt und deine christliche Gemeinde dadurch aufgebaut werde. Auf dass wir mit beständigem Glauben dir dienen und im Bekenntnis deines Namens bis ans Ende beharren. Durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geiste lebet und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Die Epistel des heutigen Sonntags stehen in der Offenbarung im 14. Kapitel. Und ich sah einen Engel fliegen mitten durch den Himmel. Er hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf Erden wohnen, und allen Nationen und Geschlechtern und Sprachen und Völkern, und sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott, gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet den an, der gemacht hat.
Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Predigtext des heutigen Reformationsfestes steht im Brief an die Galater, im 5. Kapitel. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wiederum in das knechtische Joch fangen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasset, so wird euch Christus nicht nützen. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, und seid aus der Gnade gefallen. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. Denn in Christus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Ihr liefet fein. Wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Solches Überreden ist nicht von dem, der euch beruft. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich habe das Vertrauen zu euch in dem Herrn, ihr werdet nicht anders gesinnt sein. Wer euch aber irre macht, der wird sein Urteil tragen müssen, er sei, wer er wolle. Ich aber, liebe Brüder, wenn ich die Beschneidung noch predige, warum leide ich denn Verfolgung? So hätte ja das Ärgernis des Kreuzes aufgehört. Du aber, o Herr, erbarme dich unser. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, wir wissen, dass der Beginn der Reformation nicht im Jahre 1517 liegt, sondern dass er ein Prozess ist, der sich schon durch Jahrhunderte vorher angekündigt hat. Und wenn man das einmal genau zurückverfolgen würde, dann würden wir um Jahrhundert und Jahrhundert und die echten Bemühungen, immer wieder das Evangelium festzuhalten, zu erkennen, zurückgehen müssen bis hin zum Galaterbrief. Vielleicht ist es etwas zu kühn zu sagen, dass die Reformation mit dem Galaterbrief begonnen hat. Und das würde uns bestürzen, weil es schon so früh ist und weil es schon bei Paulus offensichtlich nötig war, etwas in Ordnung zu bringen, etwas in der Vollmacht des Heiligen Geistes zu korrigieren, was nicht sofort dort einschleicht, wo der Glaube an Jesus ist. Die Reformation ist, jedenfalls die lutherische Reformation, ist aus einer seelsorgerlichen Verantwortung heraus entstanden. Sie ist nicht aus einem Professorenstreit entstanden. Der Streit um die Thesen ist ja nur Anlass gewesen. Er sollte ja nur etwa diese seelsorgerliche Frage, nämlich danach, wie der Glaubende mit seinem Gott ins Reine kommt. Er sollte nur diese seelsorgerliche Frage endlich auch mal theologisch klären. Es war wirklich kein Theologengezänk, das 1517 seinen Anfang nahm, sondern zunächst einmal die brennende Frage eines Seelsorgers in Wittenberg, der zugleich auch Professor der Theologie war und der, wenn er in der Stadtkirche Beichte hörte, immer wieder merkte, dass die Leute sich im Grunde auf das Opfer Jesu gar nicht verlassen können. Und dass es ihnen viel lieber war, wenn sie statt der Botschaft vom Kreuz zuzuhören, dem Beichtvater einen Zettel vorlegen konnten, auf dem sie ja von Menschenhand schwarz und weiß geschrieben hatten, gesagt, dass ihnen oder ihren Angehörigen so und so viele Jahre oder Jahrzehnte oder Jahrhunderte des Fegfeuers erspart blieben und dass sie das sehr tröstete. Da sitzt einer im Beichtstuhl und will dem, der da vor ihm kniet und seine Schuld bekennt, das Opfer Jesu als Trost zusprechen. Und der andere zieht einen Zettel raus und sagt, gültiger ist doch aber eigentlich das hier. Im Grunde ist die Situation des Galaterbriefes nicht anders gewesen. So wie es damals, 1517, Leute gab, Theologen gab, die sagten, das Kreuz Christi ganz gut und schön, aber nun tu mal das, was du tun musst und löst du mal endlich deinen Ablass ein, der dir und deinen Angehörigen die Sündenstrafen erlässt. Genauso gab es zur Zeit des Paulus in Galatien Leute, die der Gemeinde dort sagten, diese Gemeinde aus Heidenchristen, und das steht ja in dem Text, ihr seid zwar getauft auf Jesus Christus und ihr habt euch auch an Jesus als gläubig erwiesen, aber meint doch nicht, dass das jetzt mal ausreicht. So kommt ihr noch lange nicht ins Reich Gottes. Jesus allein genügt nicht. Ihr müsst genauso werden wie die Juden. Ihr müsst euch erst noch beschneiden lassen. Jesus und die Beschneidung, das führt zum Heil. Und wenn ihr bloß bei Jesus bleibt, da täuscht ihr euch. Da seid ihr noch lange nicht mit Gott im Bunde. Da steht ihr noch lange nicht unter den Verheißungen Abrahams. Da seid ihr noch lange nicht gesegnet. Und so kam es, dass Paulus, wenn er diese Gemeinden besuchte, immer wieder auf Menschen stieß, die ihn fragten, kannst du uns nicht noch beschneiden? Ich glaube sonst nicht, dass ich gerettet bin. Du hast uns zwar Jesus gepredigt, aber nicht wahr, das reicht doch nicht aus. Da kommen nämlich andere und die haben gesagt, das reicht nicht aus. Du musst doch was dazu tun. Du musst dich genau wie ein Jude beschneiden lassen, auch wenn du kein Jude bist. Nur wenn du dich beschneiden lässt, dann bist du Gott wirklich gehorsam und dann kommst du wirklich in das Reich Gottes. Eine Sache der Seelsorge. Wenn Sie so wollen, durchaus auch damals schon die Frage, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Und damals die Antwort, glaube an Jesus, aber lass dich beschneiden. Und unser Tetzel und Konsorten, die Antwort, glaube an Jesus, aber komm Ablass. Es ist im Prinzip nichts anderes. Und hier setzt nun die Seelsorge des Paulus ein. Und die sagt den Menschen, den Christen in Galatien genau das, was Luther uns aus den Briefen des Paulus heraus noch einmal gesagt hat und sagen muss im Auftrag Gottes und uns bis heute immer wieder als beseligende, frohmachende Botschaft ins Herz gegeben hat. Er sagt, du bist von Gott angenommen durch Jesus. Und durch Jesus allein. Der Abgrund, der dich Sünder von dem heiligen Gott getrennt hat, ist ein für alle Mal überbrückt durch den gekreuzigten Leib Jesu. Gott hat dich als sein liebes Kind angenommen und du bist durch das Kreuz Jesu völlig in Gnade ein völlig heiliger, geliebter, auserwählter Sohn. Du musst nichts mehr extra tun, dass du das bist. Du musst nicht irgendetwas leisten oder darstellen oder vollbringen. Weder etwas Weltliches noch etwas Geistliches. Du wirst bei Gott nicht darum lieber, weil du deinen Leib kasteilst und fastest und weil du vielleicht viel Geld opferst oder weil du vielleicht große Arbeitsleistungen vollbringst. Du wirst bei Gott nicht ein Millimeter und ein Stückchen lieber, als du es schon bist und das Opfer Jesu. Du kannst dem, was Jesus getan hat, nichts hinzufügen. Es ist vollbracht, hat er gesagt. Und darin liegt dein ganzer Friede und dein ganzes Heil. Nicht in dem, was du tust, sondern was er vollbracht hat. Das ist eigentlich eine gute Botschaft für uns. Denn ich meine, wir haben ja alle einmal im Glauben angefangen. Und wir haben alle am Anfang unseres Glaubens dieses Evangelium als die Befreiung empfangen. Nicht du musst etwas tun. Er, Gott selbst, in Jesus, hat alles für dich getan. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für dich zur Sünde gemacht. Damit du würdest zur Gerechtigkeit wie vor Gott gehen. Nicht damit du würdest zu einem Dreiviertel der Gerechtigkeit die vor Gott gehen. Aber das Viertel musst du selber noch leisten. Oder vielleicht, dass du nur ein Viertel der Gerechtigkeit würdest, aber drei Viertel musst du selber noch machen. Nein, dass du ganz und gar die Gerechtigkeit wirst, die vor Gott gilt. Eine überströmende Liebe, die das Tor zum Vaterherzen Gottes ganz weit aufreißt. Und wir dürfen bloß noch eingehen und danken und niederfallen und anbeten und staunen in Ewigkeit. Wenn wir dann etwas älter geworden sind im Glauben, dann fangen wir wieder an zu meinen, ja, ich muss mich aber so benehmen oder ich muss das tun und das tun und das tun, dann bin ich natürlich bei Gott würdig. Es ist gerade die Gefahr nicht nur der Anfänger im Glauben, sondern gerade der Wachsenden im Glauben, dass sie meinen, sie könnten nun durch das Festhalten bestimmter Übungen oder Gebräuche oder Taten oder Lehren oder Erkenntnisse oder dieses oder jenes sich in Wahrheit vor Gott beliebt machen. Wir wissen das doch, wie der ganze Sektiererismus in der Kirche dadurch angefangen hat, dass man sagt, natürlich, Jesus ist unser Heil, aber du musst das glauben. Und dann kommt diese Sonderlehre. Oder dann kommt jede Sonderlehre. Oder, dass man sagt, natürlich ist Jesus unser Heil, aber wenn du nicht so und so lebst und wenn du nicht dies und das lässt und das tust und das hast, das und das auch hast, dann bist du nicht im Glauben. Und du siehst zu, dass du noch das und das kriegst und das tust, und dann erst bist du bei Jesus im Glauben. Und damit wird durch unser frommes Gehirn neben dem Kreuze Jesu noch ein neuer Opferaltar aufgerichtet. Und auf dem, ja, lasse ich mich schlachten oder in den meisten Fällen schlachte ich auf diesem Altar andere für mich. Paulus sagt der Gemeinde in Korinth, in Galatien, nicht nur, ihr braucht neben Jesus nichts mehr zu tun oder zu haben oder zu sein. Das Wort Beschneidung steht jetzt mal für alles. Er sagt nicht nur, ihr braucht nichts mehr zu haben und zu sein neben Christus. Denn er sagt ihnen sogar, und wir müssen das einmal hören, ihr dürft nichts mehr haben außer Christus. Wenn ihr etwas anderes neben Christus noch haben wollt, habt ihr alles verloren. Wenn ihr den Ablasszettel neben das Kreuz Jesu haltet, habt ihr alles verloren. Wenn ihr die Beschneidung neben das Kreuz Christi haltet, habt ihr alles verloren. Wenn irgendeine Sonderleistung oder eine Sondergabe
und eine Sonderlehre neben das Kreuz Christi halten, habt ihr alles verloren.
Wenn ihr erst einmal anfangt, euch wieder selbst zu rechtfertigen vor Gott. Jetzt will ich einmal die Gedanken des Paulus zu Ende führen. Dann zieht Gott das zurück, was er zu deiner Rechtfertigung getan hat. Und dann lässt er dich ganz rechtfertigen. Und dann sieh mal zu, wie du vor Gott gerecht wirst aus deinen eigenen Werken. Dann versuch es einmal mit deiner eigenen Heiligkeit oder mit deiner eigenen Frömmigkeit oder mit deinen eigenen Erkenntnissen. Dann versuche einmal, den Frieden mit Gott wiederzufinden, wenn du nicht Jesus den Gekreuzigten hast. Dahinter steht ja ein tiefes Geheimnis. Es ist vielleicht wirklich das Geheimnis der Sünde. Wir Menschen wollen uns von Gott nichts schenken lassen. Das Kreuz, so sagt es Paulus hier auch, nicht nur im 1. Korintherbrief, das Kreuz Jesu ist uns im Grunde ein Ärgernis. Nämlich, dass da einer ist, nicht einer, sondern Gott selbst, der sich für uns hat hingegeben und kreuzigen lassen, dass der nun alles für uns vollbracht hat und ich, Mensch, gar nichts dazu tun kann. Das ist uns ein Ärgernis. Denn wir wollen ja gerne aktiv sein. Wir wollen ja auch was leisten. Wir wollen ja auch was darstellen. Wir wollen uns im Grunde nichts schenken lassen. Wir wollen nämlich im Grunde sein wie Gott. Der schenkt, der leistet, der wirkt. Hier merken wir das in dem Gift der Sünde, das in uns ist. Und das leider, muss man sagen, gerade auch den frommen Menschen, offensichtlich immer wieder heimsuchen. Darum können und wollen wir uns nicht gerne auf das Kreuz Jesu verlassen, auf das Werk Gottes, auf das, was er getan hat, sondern wir möchten schrecklich gerne noch selbst etwas dazu tun. Und Paulus sagt, wenn ich die Beschneidung noch predige, das heißt also, wenn ich das eigene Tun des Menschen auch noch predige, wozu werde ich dann verfolgt? So hätte ja das Ärgernis des Kreuzes aufgehört. Wir wissen ja alle, wie schwer wir uns etwas schenken lassen, auch unter Menschen. Wenn einer uns was schenkt, dann haben wir, was wir sagen, den Reflex, ihm auch wieder was zu schenken. Nur damit wir nicht in seiner Schuld sind. Und so im Geheimen steckt das in uns drin, dass wir auch Gott irgendwas wiedergeben müssen, damit wir nur ja nicht in seiner Schuld sind, nur nicht abhängig sind von ihm. Damit er nur nicht über uns stehen könnte. Denn wenn einer uns etwas schenkt, dann steht er, ich will es mal so sagen, steht er plötzlich über uns. Und das können wir nicht ertragen. Und darum muss flux das eigene Ich sich in Positur setzen und muss auch etwas bringen und auch etwas machen, damit wir im Geheimen sagen können, Herr, ja, ja, aber ich habe auch. Und das war genau das, was die Pharisäer zur Zeit Jesu in dem Widerspruch mit ihm machten. Er, der kam, um das Gesetz zu erfüllen, und es wird ja auch erfüllte, und sie, die das nicht akzeptieren konnten, die das nicht einsehen konnten, wieso sie denn nichts tun dabei. Das ist im Grunde auch unser Problem bis heute. Und daran hat sich seit der Reformationszeit nichts geändert. Und darum ist die Botschaft Luthers, die ihm der Heilige Geist wieder aufgeschlossen hat und so groß gemacht hat, auch für uns elementar wichtig. Du bist angenommen von Gott allein durch den Glauben. Das, was du tun kannst, ist nur dies, dass du sagst, Herr, danke, danke. Und dass du hingehst zu Gott als dein liebes Kind. Und dass du deine leeren Hände, dein leeres Herz ihm darbietest, dass er es füllt. Mehr kannst du gar nicht machen. Du musst nicht mehr sein, als du bist. Und das ist für heute so gültig. Und dass wir einander jetzt nicht in die Unfreiheit treiben und einander ängsten. Es könnte doch sein, dass wir als Kinder Gottes uns jetzt untereinander ängsten und uns vielleicht wieder die Seligkeit absprechen. Zur Freiheit hat uns Christus befreit, sagt Paulus. Das waren doch auch Kinder Gottes, das waren doch auch Gläubige. Jünger Jesu, die nach Galatien kamen und diesen Christen dort sagten, wenn du dich nicht beschneiden lässt, dann bist du kein richtiger Christ. Denn du musst doch etwas selber tun. Wenn du dich nicht beschneiden lässt, hast du Jesus nicht. Ich möchte es mal auch etwas überspitzt sagen. Wir sollen uns auch darin nicht ängstigen, dass wir jetzt einander mit Lehren anderer Art begegnen. Etwa so, wenn du die und die Geistesregung nicht hast, dann bist du kein richtiger Christ. Dann sieh mal zu, dass du diese Geistesregung, etwa das Sprachengebet oder bestimmte Formen, die wir als Geisteslauf ansprechen wollten, wenn du das nicht hast, bist du kein richtiger Christ. Und da wird ein Mensch geängstigt im Glauben und weiß jetzt nicht, bin ich bei ihm, bin ich bei ihm nicht? Muss ich irgendwas haben? Ich finde es ruhig mal so überspitzt, vielleicht auch überspitzert, sagen. Oder es geht auch um bestimmte Lehren. Wenn du nicht glaubst, dass jedes Wort der Schrift buchstäblich so vom Heiligen Geist geschrieben worden ist, wie es hier drin steht in dieser Lutherbibel. Da bist du kein richtiger Christ. Und da kommst du nicht in den Himmel. Und schon ist eine Menschenlehre eine Bedingung, die ich erfüllen muss, auch wenn ich vielleicht ganz andere Einsicht und Erkenntnisse habe. Und ein frommer Bruder spricht mir die Gemeinschaft mit Gott. Oder wenn du dich nicht so und so anziehst, oder wenn du nicht das und das lässt, oder das und das tust, oder das und das nicht hast, dann bist du kein richtiger Christ. Wir wissen doch aus der Kirchengeschichte, wie schnell gerade in frommen Gemeinschaften und Gruppen solche Gesetze aufgestellt worden sind. Und plötzlich muss ich irgendwas haben oder sein oder machen, damit ich ein richtiger Christ bin. Und das Kreuz Jesu und die Leistung Jesu und das Opfer Jesu spielt in diesem Augenblick keine Rolle mehr. Das ist wohl doch der leidenschaftliche Kampf des Paulus im Galaterbrief. Dass er sich nicht nur gegen irgendwelche gottlosen, ungläubigen Argumente zur Wehr setzt, sondern gerade gegen die Frommen. Denn die da kamen und die Beschneidung forderten, das waren gläubige Leute. Das waren auch Gemeinde Jesu. Und sie brachten eine solche Verwirrung in die Gemeinde, dass Paulus sogar sagen konnte, am Anfang seines Galaterbriefes, und wenn ein Engel vom Himmel käme und ein anderes Evangelium predigt, als ich euch gepredigt habe, nämlich dies, dass ihr in Christus frei seid, und wenn ein Engel vom Himmel käme, der sei verflucht. Vielleicht verstehen wir aus der Leidenschaft des Galaterbriefes heraus, auch die Leidenschaft, das Pathos der Reformationszeit, auch dieser Positionen, die gegeneinander aufgerichtet worden sind und die bis heute noch nicht überwunden worden sind. Positionen, die die Kirche hier im Abendland zerrissen haben und dann zertrümmert haben und zersplittert haben in Hunderte von Kleinteilen. Es geht nicht bloß, und es ging da nicht bloß um einen Theologengezänk, es ging schon um leidenschaftliche Fragen. Aber es gibt nur eine Frage in aller Fragen und eine Botschaft aller Botschaften innerhalb des Glaubens, und die heißt eben doch Christus allein. Nicht Christus und ich. Und nicht Christus und dies, sondern sie heißt Christus allein. Er allein nimmt dich und bringt dich zum Vater. Er allein hält dich am Herzen des Vaters. Er allein gibt dir den Geist ins Herz, den Geist des Vaters und des Sohnes. Und nichts anderes, und nichts anderes, und kein anderer. Nun steht auch hier noch ein Satz, den möchte ich am Schluss doch nochmal erwähnen, weil er so wichtig ist. Wir können natürlich das Ärgernis des Kreuzes auch so furchtbar schwer ertragen. Und wenn wir uns nun so angucken, hier in der Malche oder draußen in unseren Gemeinden oder uns in unserer ganzen evangelischen Kirche, wenn wir uns so angucken, dann kommen uns eben doch Bedenken, ob das so richtig ist, wie das Jesus gemacht hat. Was sind wir alles so für Leute? Stimmt das wirklich, dass wir Heilige sind? Vielleicht nehmen wir es von uns selber noch an, aber von der Kirche rings um uns herum nehmen wir es schon nicht mehr an. Wie ist das eigentlich mit uns? Und wenn wir uns nun gerade hier unter uns, die wir es ernst meinen, umgucken, der macht dies und der das nicht und die tut das und die lässt sich so gehen und. Kommen uns da nicht die beschleichten sich der Verdacht, also hier ist keine richtige Gemeinde Jesu. Und da ist auch keine richtige Gemeinde Jesu. Und da möchte man schon mal die Lupe nehmen und in der Welt rumgucken, wo denn eigentlich die Gemeinde Jesu ist. Es müssten doch eigentlich alles leistungsfähige, starke, strahlende, zuverlässige, leuchtende, siegesgewisse, von Liebe überfließende Leute sein. Selbst beherrscht, Christus beherrscht, eine wahre Freude, und was sind wir? Für solche Gemeinde braucht man nämlich keinen gekreuzigten Christus mehr. Und hier, ich will das einmal erinnern, das ist wohl auch die Frage, oder das, was hinter der Frage stand, die Bischof Krusch in Halle aus dem Kirchentag nochmal zum Tod von Bruder Brüsewitz sagte. Ich würde ihn und auch mich fragen, ob wir es ertragen können, einen Gekreuzigten zum Herrn zu haben. Und das heißt doch, spielt ja auf diese Galberstelle an, ob wir es ertragen können, wie es hier heißt, in einer Gemeinde zu leben, von der gilt, denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. Warten, glauben, hoffen. Und das mit Blick auf die Gerechtigkeit. Da steht nicht haben, besitzen, in der Hand haben, sondern glauben, warten, hoffen. Es bleibt uns überhaupt nichts übrig, als auf das Kreuz Jesu zu blicken, auf Golgatha oder auf den hohen Priester zu blicken, der mit seinen Wundmalen für uns vor dem Vater steht. Hoffen, warten, glauben. Ja, da liegt unsere Gerechtigkeit. Wir möchten gern gleich mit dem Bleistift dastehen und überall abhaken, wo bei uns die Gerechtigkeit sichtbar wird. Wir möchten sie gleich registrieren und dann einordnen
Und dann würden sie abstufen gegeneinander und sind unversehens schon drin in der Wertung. Der ist gerechter als der und der ist gerechter als der und sind in einer ganz gottlosen Weise damit in Abgerupfung. Es gibt nicht Stufen von Gerechtigkeit. Es gibt nur die eine, die uns in Christus erwirkt ist. Und die müssen wir annehmen. Das ist viel schwerer, nicht? Als wenn man so die Idealgemeinde hat. Und die Idealschwester. Und die Idealschwesterschaft, die wie ein Diamant funkelt. Und wenn man dann eintreten möchte, weil das so beseligend ist, in solcher Gemeinschaft zu stehen. Das ist viel schwieriger, wenn man so eine Gemeinde vor sich hat, die darunter leidet, aber die das eben weiß, dass sie alles erst erwartet. Das Offenbarwerden dieser Gerechtigkeit erwarten muss. Dass es ein Wachsen ist. Ein Hineinwachsen, Stück um Stück, ein mühsamer Weg, den Gott mit uns geht. Und doch ist der Weg völlig klar und das Ziel völlig klar, die Gemeinschaft mit Gott. Und nur weil wir schon in der Gemeinschaft mit ihm leben, darum geht er mit uns. Und darum hebt er uns immer wieder auf und darum tröstet er uns immer wieder. Und darum reinigt er uns immer wieder und darum kräftigt er uns immer wieder. Nur darum doch. Weil wir schon längst in dieser Heiligkeit und Gerechtigkeit sind. Im Grunde ist die Botschaft der Reformation so aktuell wie der irgendwann. Und wir sollten uns erneut durch sie zur Freude führen lassen. Wir sollten uns nicht mehr ängsten lassen. Zur Freiheit bist du befreit. Nicht zur Angst. Zur Freiheit. Auch nicht zur Angst um dein Heil auf eine neue Weise. Sondern zur Freiheit. Zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Wobei bloß noch eine Bemerkung hier zu sagen hast. In dieser Freiheit stehst du durch den Glauben. Der durch die Werke tätig ist. Durch das Tun, durch die Liebe tätig ist. Du tust die Werke nicht mehr aus Angst, damit du gerecht wirst vor Gott, sondern aus der Freude, weil du gerecht bist. Und gerade darin, dass es dir Freude macht, etwas für Gott zu tun oder auch etwas für Gott zu lassen, weil es dir Freude macht, darum darfst du gewiss sein, dass du schon längst bei Gott gerecht bist. Und darin tu auch etwas, weil du ein Sohn bist, der alles empfangen hat. Eine Tochter, die ganz herrlich geschmückt ist. Amen.
Lasst uns beten. Herr, Schöpfer Himmels und der Erde, Vater unseres Herrn Jesu Christi, wir dürfen heute wieder über deine große, geheimnisvolle Liebe staunen, in der du uns durch das Kreuz Jesu erlöst und befreit hast, und dass du uns durch deinen geopferten Sohn wieder zurückgewonnen in deine Gemeinschaft und hast uns beschenkt mit seinem Leben und mit seiner Gerechtigkeit und Herrlichkeit. Hab Dank, dass du dieses Evangelium immer wieder in deiner Kirche hast lebendig sein lassen und dass es auch 1517 so neu und deutlich auf den Leuchter gehoben. Hab Dank, dass du dadurch unendlich viele Menschen froh und selig und befreit gemacht hast und dass sie im Glauben leben und im Glauben sterben lassen. Und du hast es auch uns ins Herz gegeben und hast unsere Herzen überwunden für Jesus, dass wir ihn als unseren Herrn, unser Heil, unseren alleinigen Retter erkennen und annehmen konnten. Herr, so bewahre uns auch künftig davor, dass wir etwas selbst tun wollen, was zu unserem Heil dient, als dies, dass wir allein Jesus suchen und Jesus ergreifen und von ihm annehmen, was er uns gibt. Und schenk doch deiner ganzen Christenheit, die nun so zerrissen ist unter dieser Botschaft, dass sie doch um Jesu willen und durch ihn wieder zusammenfinden in die Freude der Gemeinschaft mit dir und untereinander. Damit nicht einer dem anderen mehr den Glauben abspreche, sondern wir alle geborgen sind unter dem Kreuzesopfer Jesu. Zieh weg die Decke von unseren Augen. Lass uns dieses Evangelium neu ergreifen, auch in diesem Jahr, neu für die ganze Ökumene. Und lass uns darin auch ein Licht werden für die Welt, dass die Völker kommen können. Herr, der du die Kirche wieder zusammengeführt hast in der ökumenischen Vereinigung und lass die Spaltung verurteilt. So lass uns doch weitergehen auf diesem Wege und lass uns auf dich dabei sehen und in dir eins werden untereinander und reiß du selbst die Mauern nieder und alles, was uns den Blick verstellt auf dich. Wir wollen heute unsere getrennten Brüder segnen und wir wollen uns freuen, dass wir in dir mit ihnen eins sein dürfen. Und wollen hoffen und warten auf die Gerechtigkeit, die du uns allen offenbarst, weil du sie uns schon geschenkt hast. So segne deine ganze Kirche, durchdringe sie mit deinem lebendigen Heiligen Geist. Segne alle Lehre, alles Tun, alle Mission, alle Diakonie, die Ausbildungsstätten und die Gemeinde, die Synoden und die Kirchenleitungen, die Häuser und das Zeugnis des Einzelnen. Gieß aus deinen Frieden über alle, damit wir ein Segen werden für die Völker und ein Segen für Israel, dass dich an uns und in uns erkennen. Damit dir alle Ehre werde, wie dir geführt, du Vater unseres Herrn Jesus Christus. Amen.